Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und aus der schönen Welt des Wasserstoffs zu mir gekommen ist heute ein Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Es geht um Matthias Rudloff von Ambatec. Hallo Matthias, es freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, an diesem Nachmittag hier an die Bar zu kommen. Obwohl es noch mitten am Nachmittag ist und man ja eigentlich eher abends an die Bar geht.
Ja, hallo Martin. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann und wir zusammen einen trinken können.
Ja, super. Nee, das freut mich wirklich. Und speziell, selbst wenn Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht deinen Namen noch nicht gehört haben, den Namen deines Unternehmens, den hat mittlerweile wahrscheinlich hier in unserer schönen Wasserstofffamilie nahezu jeder zumindest mal gehört, würde ich mal vermuten. Ich hatte es schon kurz erwähnt, es geht ja um das Unternehmen mit dem Namen Ambatec. Aber natürlich am Anfang, bevor wir aufs Unternehmen kommen und was dein Unternehmen so besonders macht, ist es natürlich für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, mal dich zuerst kennenzulernen. Vielleicht möchtest du in wenigen Sätzen vielleicht kurz was zu dir sagen und wie du auch dann jetzt dazu gekommen bist, der Geschäftsführer von Ambatec zu sein.
Ja, sehr gerne. Genau, die Ambatec gibt es ja seit gut 4 Jahren und wenn man uns so anguckt, sind wir als Gründer schon ein bisschen älter, sind schon ein bisschen länger im Geschäft. Meine Vorgeschichte, ich habe irgendwann mal Ingenieur studiert, Energietechnik, Energie- und Verfahrenstechnik und habe gelernt, wie man Kraftwerke plant, Dampfturbinen, Gasturbinen und solche Sachen. Und meine Motivation war zu verstehen, wie Energiewirtschaft funktioniert, um Energiewirtschaft umzugestalten. Und so war ich Zeit meines Lebens irgendwo im Bereich erneuerbare Energien, Energietechnologien, Energiewirtschaft tätig und immer so zwischen Stadtwerk und Start-up. Also ich weiß, wie größere Konzerne funktionieren.
Ziemlich entgegengesetzte Dinge, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich als Stadtwerke und Startups.
Genau, und im Stadtwerk war ich dann immer so der mit den Innovationsabteilungen, so ein bisschen der Revoluzer und im Startup, der so ein bisschen Struktur reinbringt. Irgendwo immer jeder so nach seinen Möglichkeiten. Inhaltlich als Ingenieur war ich seit meines Lebens an der Schnittstelle zwischen Technik und dem Rest der Welt unterwegs. Das heißt dann mal Business Development, das heißt mal Projektentwicklung oder auch energiewirtschaftliche Grundsatzplanung. Das waren so die Themen. Direkt bevor ich jetzt hier mit Ambatec gestartet bin, habe ich in einem großen deutschen Stadtwerk das Thema Windenergie vorangetrieben. Als ich da hinkam, hatten die eine Windmühle und 2 Leute, die sich halbtags mit dem Thema Wind befasst haben. Wir haben dann das Thema gestartet und waren so nach 7 Jahren bei 150 Anlagen und 50 Leuten. Dann bin ich irgendwann da raus, weil letztlich die Controller kamen und anfingen, Bleistifte zu zählen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, war als Unternehmensberater tätig und habe Startups unterstützt, in die Energiewelt hineinzufinden, in die Energiewirtschaft, in die Energiebranche. Und auf dem Weg habe ich dann irgendwann den Uwe Pahl getroffen, mein heutiger Partner, unser CTO bei Ambatec. Und der war eben schon etwas länger mit dem Thema unterwegs, über das wir heute sprechen.
Ja, genau. Weil das ist natürlich auch ja jetzt das Herzstück natürlich von dem, was ihr tut, aber so ein bisschen auch natürlich das Herzstück von unserer Episode heute. Und auch in der nächsten Woche werden wir noch weitersprechen. Denn die Technologie, die ihr mit Ambatec verfolgt, die ist relativ einzigartig, würde ich sagen, oder? Ich glaube, es gibt da draußen nicht schon 100 Unternehmen, die irgendwas Ähnliches machen. Das auf jeden Fall nicht. Und ja, ich habe es schon erwähnt, ihr seid natürlich sehr aktiv, speziell jetzt in den letzten Monaten, auch was das Marketing angeht. Und da haben viele von unseren Hörerinnen und Hörern, die ja eigentlich zum Großteil aus der Branche stammen, das ist klar, von euch ja sicher schon mitbekommen, aber trotzdem nicht alle, auch ganz sicherlich. Kannst du in wenigen Worten oder Sätzen zusammenfassen, was ihr tut und was eure Technologie ist?
Genau, wir arbeiten an der Speicherung und dem Transport von Wasserstoff. Wir sehen das Thema tatsächlich als den Flaschenhals, den Missing Link, um die Wasserstoffwirtschaft insgesamt voranzubringen. Es gibt ganz viele, die sich darum kümmern, wie man Wasserstoff erzeugen kann. Es gibt auch viele, die darüber nachdenken, was man mit Wasserstoff alles Schönes anstellen kann. Aber es geht irgendwie nicht richtig los, weil alle immer sagen, man kann den Wasserstoff ja nicht richtig transportieren und nicht speichern. Natürlich gibt es da seit 100 Jahren bestimmte Technologien. Man kann Wasserstoff unter hohen Druck bringen und in Flaschen pressen. Man kann Wasserstoff ganz kalt machen und verflüssigen. Man kann Wasserstoff auch mit irgendwelchen Chemikalien zusammenbringen. All das ist irgendwie teuer, kompliziert, energieintensiv und oder gefährlich. und insofern nicht wirklich überzeugend. Und da haben wir festgestellt, dass mit der Idee, die der Uwe eben schon länger im Herzen getragen hat, als ich ihn traf, dass wir da wirklich was revolutionieren können. Wir arbeiten mit sogenannten Eisennuggets. Das heißt, das chemische Prinzip, mit dem wir Wasserstoff und die Energie des Wasserstoffs speichern, ist die Oxidation und Reduktion von Eisenoxid. Und das geht im Prinzip so, vereinfacht gesagt, es geht um das Entrosten und Wiederverrosten von Eisen und das mit Hilfe von Wasserstoff. Das ist insofern charmant. Wir geben also Wasserstoff auf unser Eisenoxid. Der Wasserstoff nimmt sich, Oxid ist ja mit Sauerstoff, mit O. Der Wasserstoff nimmt sich die O's aus dem Oxid und geht wieder raus aus dem Speicher und im Speicher zurück bleibt Eisen. Das heißt, wenn der Speicher voll ist, ist da außer Eisen nichts drin. Da ist kein Wasserstoff mehr drin. Da ist nur Wasserstofferzeugungspotenzial drin. Da ist also nur Eisen drin, da kann kein Wasserstoff mehr entweichen, da ist auch kein Druck drauf. Dementsprechend bleibt der Speicher dauerhaft voll, ohne Verluste. Der ist auch nicht gefährlich. Der Speicher ist kein Gefahrgut und braucht keine komplizierten Genehmigungsverfahren, wenn man ihn irgendwo hinstellen will und größere Mengen Wasserstoffenergie speichern will. Hat also sicherheitstechnisch enorm viele Vorteile. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt der Wasserstoff da wieder raus aus dem Speicher? Da geht es genau andersrum. Wir bringen Wasserdampf hinein und setzen dabei frischen Wasserstoff frei, der dann eben beim Kunden genutzt werden kann.
Mhm. Jetzt natürlich die Frage, wie werden diese Nuggets, die du erwähnt hast, dann transportiert? Weil auch diese Nuggets wird man ja nicht einfach zum Nachbarn rüberwerfen können.
Nein, also es ist in der Tat so, ich habe hier auf dem Tisch seit langer Zeit einige liegen. Da ist jetzt auch einer dabei, der liegt hier schon 3 Monate. Da kann man immer noch Wasserstoff rausholen. Also im Prinzip kann man die so hinlegen. Ganz praktisch werden die natürlich luftdicht gelagert, damit sie nicht eben vorher von selber wieder oxidieren. Und wir ganz praktisch haben letztlich 2 Stoßrichtungen. Schritt Nummer 1 ist, wir packen diese Nuggets in Behälter, in Metallbehälter, die eben isoliert sind. Die sind auch luftdicht abgeschlossen. Da drin passieren dann auch die Reaktionen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und diese Behälter stellen wir in 20 Fuß Standardcontainer, die man dann mit ganz normaler Containerlogistik von A nach B bringen kann. Da passen 2 von diesen Containern auf einen LKW, es passen 100 davon auf einen Zug, es passen 10.000 davon oder mehr auf ein Schiff. Alles Standardcontainer zu bewegen mit klassischer Containerhandling, Logistik, Kränen und so weiter. Das ist die eine Stoßrichtung. Diese Stoßrichtung ist verfügbar. Da kann man heute bei uns Container bestellen. Die werden dann nächstes Jahr geliefert. Damit sind wir am Start. Die 2. Stoßrichtung, die wir haben, ist, wenn man dran denkt, Wasserstoff über weitere Strecken zu transportieren, zum Beispiel Namibia, Kanada. Das sind so die Projekte, auch die Bundesregierung sehr stark unterstützt, wo man diese internationalen Kontakte baut. Das kann man mit Containern machen, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird man feststellen, dass die zu lange rumstehen und zu wenig Zyklen bekommen im Jahr und deswegen nicht so richtig kosteneffizient sind. Deswegen haben wir überlegt, wie kann man das noch besser machen? Und die Lösung ist, dass wir unsere Nuggets dann eben nicht in Behälter und in Container tun, sondern als Schüttgut transportieren. Mhm. Und das bedeutet, man kann im Grunde ganz normale Schüttgutfrachter verwenden, so ähnlich wie Getreidefrachter, die eben ja auch Seewasser geschützt und Luft abgeschirmt eben ihre Fracht transportieren. Davon gibt es Hunderte oder Tausende auf den Weltmeeren und damit kann man dann erhebliche Mengen von diesem Schüttgut transportieren mit einer Energiedichte, die höher ist als bei flüssigem Wasserstoff. Und das ganze System ist kostengünstiger als zum Beispiel Ammoniakrouten, die eben als Alternative diskutiert werden.
Mhm. Hast du eine Aussage dazu, wie lange jetzt die Einspeicherung in euer System dann jetzt dauert? Weil so ein Verrosten und Entrosten findet ja wahrscheinlich nicht in Sekundenbruchteilen statt.
Genau, das ist alles eine Frage der Temperatur. Bei Umgebungsbedingungen dauert das ziemlich lange. Deswegen haben wir etwas erhöhte Prozesstemperaturen, damit eben das Be- und Entladen eines solchen Containers in 30 bis 60 Minuten passieren kann. Das ist dann schon ziemlich schnell. In so einen Container passen ja 600 Kilo Wasserstoff rein. Das entspricht 20.000 Kilowattstunden. Wenn ich das in einer Stunde entlade, dann habe ich 20 Megawatt Leistung verfügbar. Und wenn ich da einige von diesen Containern nebeneinander stelle, dann kann ich eben auch 5 Container parallel entladen. Dann habe ich 100 Megawatt und damit kann ich schon manche Gasturbine für ein Spitzenlastkraftwerk ordentlich in Fahrt bringen. das geht sehr schnell und das ist tatsächlich auch einer der Vorzüge und Unterschiede unserer Technologie im Vergleich zu beispielsweise Metallhydriden oder auch zu LOHC-Ansätzen, die eben in der Regel viel, viel länger brauchen, um die Wasserstoffmoleküle aus der Bindungsstruktur wieder rauszubringen.
Wie ist es denn, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, wenn du erwähnt hast, dieser Transport als Schüttgut, da wird man ja nicht umhin kommen, festzustellen oder es eben so zu handeln auch, dass dieses Schüttgut zumindest für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten wahrscheinlich mit Umgebungsluft halt in Kontakt ist, wenn so ein Schütt gefüllt ist oder dann entnommen wird.
Nein, das ist in kurzer Zeit passiert da nicht viel. Das ist kein Drama.
Und es ist, so habe ich es jetzt verstanden, wahrscheinlich selbst wenn da ein bisschen was passiert, ja trotzdem immer noch auch reversibel. Man muss es halt.
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja unser Grundansatz. Was wir chemisch machen, wenn man auf die Formel guckt, dann sagen alle, oh, ihr macht ja direkt Reduktion von Eisen.
Von Eisen.
Ja, oder Eisenoxid. Das ist ja genau das, was die Kollegen in der Stahlherstellung eben jetzt ja vermehrt auch machen wollen.
Machen wollen.
Dass man eben mit Wasserstoff die Reduktion vornimmt und nicht mit Koks oder Kohlenstoff. Das werden wir ja auch sehen weltweit. Das ist chemisch bei uns erstmal dasselbe bei der Beladung. Nur, dass wir eben dann auch unsere Nuggets wieder zurückoxidieren, um den Wasserstoff zurückzugewinnen. Und wir wollen das mit unseren Nuggets bis zu 5000 Mal machen. Das halten die auch aus. Und deswegen ist das eben auch nicht einfach nur ein Stück Eisen oder ganz normales Eisenerz oder Eisenschwamm, sondern das sind eben speziell gefertigte Metallkörper, wo es eben drauf ankommt, mit welchem Rezept und mit welchem Verfahren man diese fertigt, damit sie zum einen langzeitstabil bleiben und also mechanisch langzeitstabil und auf der anderen Seite langzeitreaktiv, sprich man keine Degradation bekommt. Und da sehen wir eben bis zu 5000 Zyklen für diese Nuggets vor.
Ja, ja. Du hast schon vorhin mal kurz dieses Thema Speicherdichte erwähnt. Ich habe auf eurer Webseite so eine ganz interessante Grafik gefunden oder so eine Darstellung, wo ich glaube, auf der X-Achse war, glaube ich, die gravimetrische Speicherdichte, auf der Y-Achse die volumetrische. Und da hat es mich doch überrascht, dass ihr mit eurer Technologie, was die volumetrische Speicherdichte angeht, eigentlich ganz oben seid. Aber auch, was die gravimetrische Speicherdichte angeht, jetzt nicht in einem Feld liegt, der jetzt wesentlich schlechter ist als zum Beispiel die Druckwasserstoffspeicherung.
Genau. Das ist eben das, was die Leute immer sagen. Oh, ihr macht ja mit Eisen, das ist ja bestimmt alles wahnsinnig schwer. Ja. Und wo wir dann immer sagen, naja, bei den Kollegen mit dem Druckwasserstoff, da ist das Gewicht eben im Mantel.
Im Tank.
Ja, das ist die Stahlflasche oder auch die Carbon-Fiber-Wände sind dick und schwer. Und bei uns ist das Gewicht eben mehr im Speichermedium. Und dadurch, dass die volumetrische Speicherdichte aber so hoch ist, relativiert sich das mit dem Gewicht. Und das war letztlich auch eine zentrale Erkenntnis, als ich seinerzeit den Uwe getroffen habe, der sagte, ich habe hier ein tolles Prinzip, wie man Wasserstoff speichern und wieder entspeichern kann. Und dann habe ich gesagt, na, was ist denn da das Besondere? Können doch andere auch, ne? Und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, wow, das ist hier ja wirklich extrem kompakt. Dieses Thema volumetrische Speicherdichte ist eigentlich ein zentrales Unterscheidungsmerkmal. Und daraus ist letztlich auch diese etwas merkwürdige Abkürzung entstanden, weil wir sind ja mit dem HCS-Verfahren unterwegs. Ja, das kommt von Hydrogen Compact Storage, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich unter den bekannten Systemen keinen, der mit auf so engem Raum so viel
speichern kann.
Wasserstoffäquivalent speichern kann. Und was für mich wirklich das Frappierende war, dass diese volumetrische Speicherdichte höher ist als bei flüssigem Wasserstoff, wo man eigentlich denkt, das ist wirklich enorm und signifikant. Und das heißt, immer wenn überall, wo es um Platz geht, ist man bei uns an der richtigen Adresse. Und beim Gewicht sind wir halt nicht schlechter als die anderen. Trotzdem würde ich sagen wir mal, für Flugzeuge würde ich uns jetzt nicht empfehlen.
Ja, genau. Tatsächlich zielt darauf meine nächste Frage so ein bisschen ab. Was sind denn die Anwendungsgebiete, die ihr für euch als lukrativ identifiziert habt? Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade schon das Beispiel Luftfahrt bringen. Aber ihr habt sicher Anwendungsgebiete, die ihr für euch als besser passend identifiziert habt.
Genau, es sind also zwei Stoßrichtungen. Das eine ist wirklich, wie transportiere ich Wasserstoff von A nach B? Das tatsächlich im Container, bleiben wir mal beim Container, bietet sich das an für regionale Wasserstoffverteilung, wo ich eben zwei dieser Container auf einen LKW bringen kann, damit 1,2 Tonnen pro Sattelzug transportieren kann. Das ist ungefähr dreimal so viel wie mit den heute existierenden Tube-Trailern. bei vergleichbaren Kosten in der Investition und dann aber einfach mit einem Drittel der notwendigen Fahrten, um diese Wasserstoffmengen zu transportieren. Und deswegen wird einfach die regionale Verteilung von Wasserstoff deutlich kostengünstiger mit unserem System. Das kann man dann auch weiter hochrechnen auf größere Projekte, Stichwort Rolling Pipeline. Das mittelgroße Solarfeld irgendwo in Zentralspanien, 200 bis 500 MW, weit und breit kein Netz, weder Gas noch Stromnetz. Dort produziere ich Wasserstoff, packe das in den Container, pack's auf die Bahn und schicke 1, 2, 3 Züge am Tag zum Hafen oder zum Wasserstoffhub, um eben den Wasserstoff da weiter verschiffen oder zu transportieren oder zu nutzen. Und mit so einem Pendelzugverkehr, Ganzzüge, komme ich auch mit den Transportkosten ziemlich runter. Das ist eine zweite Applikation. Und letztlich ist diese Transportapplikation auch die Basis für das, was wir aktuell anbieten für Deutschland, um den Markthochlauf zu befördern, dass wir sagen, okay, wir haben eine Möglichkeit, sehr, sehr kostengünstig Wasserstoff zu transportieren. Wir haben auch ein paar Quellen, wo wir kostengünstig einspeichern können. Und deswegen können wir ab Anfang nächsten Jahres bestimmte Wasserstoffmengen auf einem sehr, sehr interessanten Preisniveau bereits heute zur Verfügung stellen für Kunden. Und da kommt dann so der nächste Fokus für insbesondere mittelständische produzierende Unternehmen, die also sich auf den grünen Transformationspfad gemacht haben und die eben analysiert haben und haben gesagt, was müssen wir denn tun, von der Energieversorgung her grün zu werden? Und da geht ganz viel mit Strom natürlich. Und alles, was mit Strom geht, soll auch mit Strom gemacht werden. Aber es gibt bestimmte Dinge und Prozesse, die gehen mit Strom einfach nicht. Das sind bestimmte Hochtemperaturprozesse im Bereich Keramik, im Bereich Glas, im Bereich Metallbearbeitung, auch in der Papierindustrie Teilprozesse. Solche Unternehmen wollen wir unterstützen auf ihrem Weg in die grüne Transformation, indem wir sagen, auch wenn die Pipeline noch nicht da ist oder du vielleicht nie an die Pipeline kommst, du hast trotzdem eine Chance, zu vertretbaren Kosten an Wasserstoff zu kommen. Wir bieten das aktuell an in der Größenordnung 4 bis 8 € pro Kilo, den Wasserstoff frei Kunde. Und das ist ungefähr das Preisniveau, was wir langfristig auch unter Importgesichtspunkten sehen. Ihr könnt bereits jetzt auf diesem Preisniveau starten, eure Produktion anfangen umzustellen. Und wir werden das in den nächsten 2, 3 Jahren, bis ihr soweit seid, organisieren können, dass dann eben auch aus Spanien mit dieser Transportkette, mit den gleichen Containern Wasserstoff auf diesem Preisniveau hier bei dir ankommt. Das ist also dieses ganze Transportthema. Eine zweite Stoßrichtung ist stationäre Energiespeicher. Das ganze Thema Reservekraftwerke, Dunkelflauten. Wir bauen ja aktuell in Freiberg in Sachsen, hier in der Nähe von Dresden, Deutschlands, Europas oder Europas erstes Wasserstoffspeicherkraftwerk. Das ist also die Kombination von einer Stromerzeugungseinheit auf im ersten Schritt Gasmotorenbasis mit einem Wasserstoffspeicher unserer Natur, wo wir dann eben in Zeiten, wo Strom, regenerativer Strom viel und günstig verfügbar ist, diesen Speicher füllen und dann zur Verfügung stehen für diese Dunkelflauten. Situationen und wo wir eben, das ist sozusagen die Kraftwerksapplikation und man kann das Thema stationäre Speicher dann noch weiterdenken. Wir kriegen tatsächlich auch Anfragen von Leuten, die sagen, ich will hier eine große, zum Beispiel SAF, also Synthetic Aviation Fuel Anlage irgendwo bauen in der Wüste. Die soll solarbetrieben sein und die muss aber rund um die Uhr laufen und die Sonne scheint halt nur 10 bis 12 Stunden am Tag. Ich brauche also einen Zwischenspeicher für Wasserstoff für den Nachtbetrieb. Können wir das mit euren Speichern machen? Und dann sagen wir, klar, 50 Tonnen, 100 Tonnen Wasserstoff kann man in viele Container verteilen, lässt sich lösen, ist aber nicht die cleverste Lösung. Deswegen bieten wir eben auch an, in Zusammenarbeit mit großen Anlagenbauern zu sagen, da machen wir eben größere Töpfe, die man eben nicht in Container kriegt und nicht auf der Straße transportieren kann, sondern eben vor Ort da einmal aufbaut. Und wo dann aber dieselben Nuggets drin sind und dieselben Verfahrensprinzipien gelten, wie jetzt in den kleinen Containern, sodass man da einen effizienten Zwischenspeicher für Wasserstoff bekommt.
Ja, ja. Vielleicht zum Abschluss für heute. Wir sprechen ja auch, wie gesagt, nächste Woche noch weiter. Aber zum Abschluss für heute, was mich noch interessiert, in welchem Zustand, in welcher Qualität, bei welchem Druck, bei welcher Temperatur wird denn der Wasserstoff dann auch wieder entnommen und ausgespeichert? Ist das eine Qualität, die zum Beispiel auch in der Brennstoffzelle dann direkt genutzt werden kann?
Gut, dass du es ansprichst, habe ich vorhin tatsächlich vergessen, das Qualitätsthema. Also die Speicherbeladung bei uns, die ist sehr anspruchslos, was die Qualität des Wasserstoffs angeht, der da reingeht. Wir brauchen keinen Druck, also nur wenige Millibar, damit der Wasserstoff strömt. Das ganze Thema Druckelektrolyse ist für uns gar nicht nötig. Man kann letztlich den Wasserstoff bei der Einspeicherung bereitstellen mit sehr kostengünstigen, robusten Elektrolysen, die dann auch noch bei der Trocknung und bei der Wasserstoffreinigung deutlich Geld einsparen können. Oder wir können Wasserstoffe verwenden, die aus kohlenstoffhaltigen Gasen oder Quellen kommen. Gibt es ja auch diverse Ansätze aus Holzgas, aus Biogas und so weiter, wo oft noch Kohlenstoffreste drin sind, die sonst für die Wasserstoffwelt immer Gift sind. Da können wir mit umgehen und können also diese verunreinigten Wasserstoffe benutzen auf der Einspeiseseite. Und ein Grund dafür ist, dass wir das können, dass das am Ende ein komplett anderes Wasserstoffmolekül wieder rauskommt. Und da kommen wir zu deiner eigentlichen Frage. Wir können ausspeichern auf dem Druckniveau, den der Kunde wünscht. Also können da Systeme anbieten, die bis zu 100 Bar Ausspeisedruck bieten. Der Standarddruck ist Größenordnung 10 Bar. Und darüber 25, 40, 100 sind so die Stufen, die wir anbieten können. Und der Wasserstoff kommt im Originalzustand bei uns mit 700 Grad Wasserdampf gesättigt raus. Das brauchen nur sehr wenige. Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle nimmt das so direkt. Die ist extrem happy darüber, weil sie dann auch mit höchstem Wirkungsgrad betrieben werden kann. Wenn man rückverstromen will, idealerweise mit einer Hochtemperatur, mit einer SOFC. Wer das nicht will, da kühlen wir den Wasserstoff. Bei dem Kühlen kondensiert das meiste Wasser aus. Und wenn wir dann auf 40 Grad runterkühlen, dann haben wir eine Wasserstoffqualität von 2,5. Das heißt 99,5% Reinheit. Der Rest ist Wasser. Das ist für die meisten Applikationen, über die ich jetzt gesprochen habe, diese energetischen Anwendungen mehr als ausreichend. Wenn ich partout eine PEM-Brennstoffzelle damit betreiben will, dann muss ich mehr Aufwand betreiben. Da würden wir dann zusätzlich so ein Trocknungsmodul noch ergänzen. Das ist dann Teil unserer sogenannten Entladeeinheit, die wir immer anbieten in Ergänzung zu dem Transportcontainer, wo eben dieses Thermomanagement gemacht wird, also wo dieses Abkühlen, dieses Auskondensieren stattfindet und wenn eben nötig, dann auch noch die Trocknung zu höheren Wasserstoffqualitäten. Aber sagen wir mal, der Basisansatz, auch diese mal kostengünstige Wasserstofflösung mit einem robusten System, das ist eben diese 2,5-Qualität, die eben für ganz, ganz viele Applikationen völlig ausreichend ist und damit auch, sagen wir mal, ein neues Fenster aufmacht für ein anderes Marktsegment und damit den Wasserstoff insgesamt einem größeren Nutzerkreis einfach zugänglich macht.
Eine super spannende Technologie. Ich wundere mich fast ein bisschen auch, dass noch niemand so richtig in der Vergangenheit da sozusagen auch das forciert hat und stärker auf dieses Pferd gesetzt hat, weil es auch eigentlich ja wahnsinnig simpel und robust ist und ja jetzt auch nicht, so könnte ich es bedenken, und so hast du es ja auch beschrieben, immer kostenmäßig jetzt völlig auf den Mond schießt sozusagen. Insofern natürlich eine tolle Sache für euch, dass ihr da euch diese Technologie jetzt geschnappt habt und da so voranschreitet. In dieser Woche haben wir jetzt viel über die Technologie gesprochen. Insofern in der nächsten Woche noch genügend Redebedarf für uns beide, Matthias, wenn wir mehr über die Anwendungen und den Markt sprechen wollen. Für diese Woche bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier an die Bar zu kommen.
Sehr gerne.
Und wie immer erfolgt der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder auch mit Matthias in Kontakt treten wollt, dann nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse. Die ist ja immer noch kontakt@hydrogenbar.de oder ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar. Dort findet ihr ein Kontaktformular, das ihr ebenfalls nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten und gerne mit Matthias in Kontakt treten wollt. Ich hoffe, das ist okay für dich, Matthias. Dann leite ich die Nachrichten natürlich entsprechend
weiter. Unbedingt, ja. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Vielen Dank fürs Interesse und wir freuen uns auf jede Anregung und Fragen.
Genau. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder am nächsten Mittwoch zu einer neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dahin. Ja.